Paulus, Johannes und die frühchristliche Geschichte mit Paulus und Johannes hier sehr, sehr wichtig in diesem Land. Dann die frühchristliche ökumenische Geschichte vom 1. bis zum 7. Konzil haben alle ökumenische Konzilien hier stattgefunden.
Erklärt Fremdenführer Harun Bey die Entwicklungsgeschichte der frühen christlichen Kirche in der Türkei. Er selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. In Istanbul hat er Geschichte und Archäologie studiert. Nun steht er vor den Resten der Johanneskirche von Ephesus. Nicht nur der Apostel Paulus hat in dieser Stadt gewirkt, sondern auch der Autor des neutestamentlichen Buches der Offenbarung.
Im Kern ist dann hier diese Kirche natürlich.
Die im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian und Kaiserin Theodora erweiterte Johanneskirche wurde später als Moschee umfunktioniert, jedoch im 14. Jahrhundert durch ein Erdbeben zerstört. Kirchengeschichtlich bekannt ist Ephesus vor allem durch das ökumenische Konzil geworden. Maria, die Mutter Jesu, wurde dann 431 auf dem Konzil von Ephesus als Theotokos, also als Gottesgebärerin, bezeichnet.
Und nun ist es so, dass die Maria als Mutter Jesu, die wird ja auch oft dargestellt mit dem Kind auf dem Arm, in der Konzilsgeschichte dann zur Gottesmutter, zur Gottesgebärerin wird. Also das Konzil von Ephesus hat das ja so entschieden, das erste Konzil von Ephesus, dass Maria hier sehr deutlich in die Nähe der Artemis rückt. Und die Artemis als Göttin der Fruchtbarkeit schon eine gewisse Parallele zur ägyptischen Isis hat. Und die Isis hat als Symbol, beziehungsweise wird dargestellt, auch als Göttin mit dem Horuskind auf dem Arm. Das ist also eine sehr starke ikonografische Parallele zur Maria als Gottesmutter mit dem Jesuskind auf dem Arm.
Und damit auch ein Beispiel, wie sich eine heidnische Gottheit wie die Artemis, die besonders in Ephesus verehrt wurde, im Volksglauben zu einer christlichen Heiligenfigur verwandeln konnte. Hier zahlte sich die spätere Strategie des Apostels Paulus aus, die heidnischen Götter nicht mehr öffentlich in Frage zu stellen, sondern sie gewissermaßen der neuen Religion einzuverleiben.
Also hier sieht man sehr deutlich, wie sozusagen antike Götterbilder, Muster, die Isis zum Beispiel, dann auch die Artemis, übertragen werden auf eine Gestalt, die natürlich zunächst einmal rein Mensch war, ist ja ganz klar, aber die dann im Laufe der Tradition auch diese göttlichen Attribute annimmt und regelrecht zur Gottesmutter erklärt wird.
Dagegen spielten die in den Briefen des Apostels Paulus noch heftig diskutierten jüdischen Religionsgesetze eine immer geringere Rolle. Das Heidenchristentum hatte sich in der nachpaulinischen Zeit, also nach dem Fall des Tempels in Jerusalem, zumindest in Kleinasien, gegen die judenchristlichen Gemeinden durchgesetzt. Und Ephesus wurde zum heidenchristlichen Zentrum, also für Menschen, die ohne Beschneidung Christen werden konnten.
Es gab noch ein zweites Zentrum in Korinth, das hatte aber dann immer weniger Bedeutung. Und neben Ephesus etablierte sich dann zunehmend Rom als das große Zentrum der christlichen Tradition. Aber Rom hatte in dieser Zeit noch ganz wenig Einfluss. Also das entscheidende Zentrum war Ephesus. Das sieht man auch daran, dass viele der neutestamentlichen Traditionen auch mit Ephesus sehr eng verbunden sind. Und um Ephesus herum gab es natürlich dann Gemeinden, die sozusagen im Dunstkreis oder im Einflussbereich von Ephesus entstanden sind.
Dazu gehörten zum Beispiel Smyrna, Pergamon und Laodicea, wo sich schon im 2. und 3. Jahrhundert trotz Christenverfolgung einflussreiche Bischöfe niederließen. Und das ist wohl auch ein Grund, weshalb die ersten Konzilien in kleinasiatischen Städten einberufen wurden.
Da haben wir Konzilien in Konstantinopel, in Ephesus, in Nicäa, in Chalcedon. Das ist alles Kleinasien und insofern wird man sagen können, dass diese Region für die Kirchengeschichte eine ganz prägende Bedeutung hatte.
Ja, hier wurde der Weg für noch heute gültige Glaubensvorstellungen und Regeln geebnet. Eines der bedeutendsten Konzilien war das von Nicäa in der Nähe von Konstantinopel, das Kaiser Konstantin I. im Jahre 325 einberufen hatte. Dort stand die Frage im Mittelpunkt, wie Christus zu verstehen sei, so Professor Herzer.
Ist er Mensch oder ist er Gott oder ist er beides zugleich? Alles diese Auffassungen hat es gegeben. Man hat sich gegenseitig auch bekämpft, regelrecht. Also es gibt da auch handfeste Auseinandersetzungen auf diesen Konzilien. Und wie gesagt, die Frage nach den Naturen Christi war eine, die die Konzilien sehr stark beschäftigt hat. Und eben alles, was damit zusammenhängt. Nicht? Also bis hin, dass man dann im 5. Jahrhundert 451 in Chalcedon Platon auch wieder in Kleinasien festgelegt hat, dass beide Naturen, die menschliche und die göttliche, in Christus gleichermaßen vorhanden sind und unvermischt, ungetrennt nebeneinander stehen.
Am Konzil von Nicäa im Jahre 325 nahm auch ein Bischof mit dem Namen Nikolaus von Myra teil. Aber es ist nicht ganz klar, ob dieser Bischof mit dem heute verehrten heiligen Nikolaus identisch ist. Der Sarkophag in der gut erhaltenen Bischofskirche von Myra ist allerdings leer.
Dieser Sarg hinter dem Glasschutz ist heute der Sarg, der erklärt wird, wissenschaftlich aber nicht bewiesen, dass er dem Nikolaus gehörte.
Vor der Eroberung dieser Region durch ein muslimisches Heer im Jahre 1087 raubten italienische Seefahrer die Gebeine und brachten sie nach Bari. Der Name Nikolaus von Myra blieb aber auch in Kleinasien mit zahlreichen Legenden verbunden. Nachdem Kaiser Konstantin der Große Anfang des 4. Jahrhunderts seine Macht gesichert hatte, verlegte er seine Hauptstadt von Rom in dieser Region nach Byzanz. Unter Kaiser Theodosius wurde das Christentum dann offiziell zur Staatsreligion erklärt. Professor Jens Herzer.
Ja, die christlichen Kaiser haben ja im Wesentlichen die Konzilien auch einberufen. Das heißt also, die Klärung dieser Streitfragen war für die Kaiser, die christlichen Kaiser ab dem 4. Jahrhundert, ab Konstantin, von entscheidender politischer Bedeutung. Das muss man sich klar machen. Wenn sozusagen das Christentum Staatsreligion ist, dann ist dem Kaiser daran gelegen, dass diese Staatsreligion auch ein einheitliches Gepräge bekommt. Und der Sinn dieser Konzilien war im Prinzip, dass man sich auf diese einheitliche Prägung der christlichen Religion, auf ein einheitliches Bekenntnis einigen sollte.
Und das aufblühende Staatschristentum nahm in Kleinasien erstmals auch steinerne Formen an.
Das Interessante an der Geschichte der christlichen Kirche in Kleinasien sind natürlich die Bauten, die ab Konstantin dann als christliche Bauten auch tatsächlich identifizierbar sind. Das gibt es vor dem 4. Jahrhundert kaum. Das heißt also, erst die Etablierung des Christentums unter politischem Schutz führt dazu, dass dann eben auch diese großen Kirchen gebaut werden, in denen dann in der Regel auch die Konzilien stattfinden.